podcast is brought to you by LMU Munich.
Herzlich willkommen bei der Tonspur Forschung, dem monatlichen Podcast, der sich mit der Forschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München beschäftigt. Dieses Mal bin ich nicht, wie erwartet, in der Alzheimer-Forschung gelandet. Die kommt in wenigen Monaten dran. Stattdessen bin ich in die Ludwigstraße geradelt und habe dort Professor Dr. Johannes Moser getroffen. Er ist der Lehrstuhlinhaber des Instituts für Volkskunde und Europäische Ethnologie. Was sich dahinter verbirgt, erklärt er am besten selbst.
Das Fach Volkskunde europäische Ethnologie beschäftigt sich grob gesagt mit verschiedenen kulturellen Phänomenen in europäischen Gesellschaften. Also wir interessieren uns für Kultur und Alltag in einer ganz breiten Palette und das eben auf verschiedene europäische Gesellschaften, Nationen, Regionen, Städte bezogen.
Klingt interessant und für eine wissenschaftliche Disziplin erstaunlich greifbar. Mit Kultur beschäftigen wir uns schließlich alle, mit Gesellschaft auch, ob wir wollen oder nicht. Das ist doch ein riesiger Vorteil für einen Forscher, oder?
Ja und nein. Also es ist relativ leicht zu erklären, aber es ist gleichzeitig ein Feld, wo jeder auch Bescheid weiß. Und das ist immer gefährlich für einen Wissenschaftler. Man versucht, sich Komplexität reinzubringen. Zum Menschsein gehört es aber, Komplexität zu reduzieren. Aber, wie soll ich sagen, ist natürlich eine ganz tolle Disziplin. Das sage ich jetzt nicht als Werbung für das eigene Fach, aber man beschäftigt sich halt schon mit Dingen, die uns alle angehen, die auch alle interessieren, wo man auch Spaß dran hat, drüber nachzudenken.
Die Volkskunde und europäische Ethnologie zählt also zu den wenigen Disziplinen, die auch die einfachen Menschen zum Gegenstand von Untersuchungen macht. Moser spricht hier von einem multimethodischen Vorgehen. Empirische Daten werden gewonnen, indem die Forscher teilnehmende Beobachtungen, Interviews, Kartierungen, Archivrecherchen und den Aufenthalt im Feld zusammenführen. Wir sitzen in Mosers sehr aufgeräumtem Büro mit Blick ins Grüne. Mitten im Zimmer steht sein Fahrrad samt Helm, daneben ein Kasten Wasser. Auf dem Tisch verschiedene Bücher, manche von ihnen noch in Folie eingeschweißt. Eines davon sticht heraus, durch seinen knalligen Einband. Dinge auf Reisen, heißt es. Welche Fragen da wohl erörtert werden?
Was nimmt man auf Reisen mit? Was packt man in den Koffer? Was bringt man von der Reise zurück? Nämlich die Souvenirs. Wozu dienen sie? Sind sie lediglich Erinnerung? Haben sie auch Distinktionscharakter? Also wer nimmt was mit? Wie unterscheidet man sich? Es gibt ja im Tourismus auch so feine Unterschiede. Wer ist ein Massentourist und wer ist ein elitärer Tourist oder wie immer man sagen will. Aber in diesem Buch sind auch noch andere Sachen drinnen. Zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit Hotelbetten. So trivial das auf den ersten Blick scheinen mag. Dazu gehört auch, was nehmen Auswanderer mit auf Reisen. Das ist eine breite Palette, die man hier erforschen kann.
Da gerate ich schon selber ins Grübeln. Was bringe ich aus dem Urlaub mit? In erster Linie Alltagsgegenstände. Dosenöffner, die vielleicht besser funktionieren als meiner zu Hause. Chinesischen Neujahrsschmuck, den es hier nicht gibt. Honig in einer Flasche, die aussieht wie ein Bär. All das, was mich an das jeweilige Land erinnert, für andere aber keinen Wert hätte. Der übliche Tand, wie Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald, Ampelmännchenkram aus Berlin oder einem roten Doppeldeckerbus aus London, interessiert mich nicht. Ist der Profi Johannes Moser auch ein Souvenirjäger?
Mäßig, muss ich gestehen. Man sammelt so viel Wohlstandsmüll an, sage ich jetzt, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber es gibt ja schon Untersuchungen, glaube ich, dass in westlichen Gesellschaften in jedem Haushalt 10.000 Dinge sich durchschnittlich befinden. Das heißt, wir alle sammeln sehr viele Sachen an, daher bin ich mit Souvenirs vorsichtig. Allerdings will ich jetzt auch nicht lügen, ich habe Frau und Kind und wir sammeln am Strand immer wieder beispielsweise Muscheln und Steine, die kommen dann zu Hause in eine Schüssel und werden ausgestellt. Und im Endeffekt sind das auch Souvenirs.
Ein Thema, das gut zur Sommerreisezeit passt. In den Urlaub fahren, am Strand liegen, alle Viere von sich strecken und ein gutes Buch lesen. Reisen wir heute anders als früher?
Na klar, also wir reisen auf jeden Fall schneller, würde ich einmal sagen, weil die Verkehrsmittel schneller geworden sind. Das merkt man am IC, das merkt man an den Flugzeugen. Und früher ist man meinetwegen mit der Postkutsche gefahren und mit langsamen Zügen am Anfang und hatte eine ganz andere Landschaftserfahrung, als wir es heute haben, wo wir auf irgendwelchen Hochgeschwindigkeitsstrecken so schnell mit einem Zug beispielsweise fahren, dass wir die Landschaft so gar nicht mehr wirklich wahrnehmen können, ganz zu schweigen vom Flugzeug.
Nur um das nochmal zu verdeutlichen, so reiste man früher zu Goethes Zeiten. und so klingt das heute. Das Reisen selbst macht den geringsten Teil einer modernen Reise aus. Wir möchten möglichst schnell ankommen und setzen uns in wenigen Stunden über ganze Wüsten oder Gebirge hinweg.
Natürlich ist das große Ziel, zu schauen, wie Mobilität in einer spätmodernen Gesellschaft funktioniert und welche Aspekte dazu alle gehören. Was sagen sie aus über die Menschen in unserer Gesellschaft im Zeitalter der Globalisierung? Es sagt etwas aus, auch über Verteilung von Armut und Reichtum, wer reist, wer kann sich Reisen überhaupt leisten?
Auch wenn jetzt das Fernweh ruft, reißen wir uns los vom Thema Reisen. Denn am Institut gibt es mehrere Forschungsschwerpunkte. Die Stadtanthropologie zum Beispiel, also die Stadtforschung. Oder das enorm wichtige Thema der Migration sowie die Erforschung von Arbeitskulturen. Wir sitzen mitten in München, daher fangen wir mal mit der Stadtforschung an. Seit 150 bis 200 Jahren, seit also durch die Industrialisierung die Städte groß geworden sind, haben auch Wissenschaftler ein Auge darauf, was sich hier abspielt. Erst entdeckten sie nur die Probleme des Stadtlebens. Dann merkten sie, dass Stadtmenschen sich anders verhalten als Landmenschen. Sie wirken distanzierter, schaffen sich so ihre Privatsphäre unter all den anderen Menschen. Dann sahen die Wissenschaftler noch genauer hin und untersuchten verschiedene Stadtviertel oder die Jugendkultur in Städten.
Und so in den letzten 15 Jahren vielleicht wird ein Forschungsstrang stark, der jedem Touristen, eigentlich auch fast allen Schriftstellern und dem Alltagsverstand sehr klar ist, dass nämlich Städte sich voneinander unterscheiden, dass Berlin nicht gleich München ist beispielsweise. Das hat aber die Forschung lange Zeit gar niemanden so interessiert. Das hat man zwar irgendwie gewusst, aber nicht speziell sich angeschaut. Und da gibt es jetzt viele oder einige Forschungen. Auch wir machen das eben hier in München, dass wir uns die Spezifik von Städten anschauen. Was zeichnet eine Stadt aus und was unterscheidet diese Stadt dann möglicherweise von anderen Städten?
Das ist doch ganz klar. In Paris essen die Menschen Baguette, tragen blau-weiß gestreifte Oberteile und trinken viel Kaffee. In Venedig essen sie Spaghetti und fahren mit der Gondel. Und in München wird in Dirndl und Lederhosen Bier getrunken. Oder war das jetzt zu klischeebehaftet?
Wir haben vor ein paar Jahren eine Erhebung gemacht und haben dabei so über 500 Studierende damals der Kulturwissenschaften befragt nach verschiedenen Städten und haben den Städten Eigenschaften Eigenschaften gesammelt, die diesen Städten zugeschrieben werden sollten. Drei Eigenschaften, die positiv zugeschrieben worden sind, was eine Stadt auszeichnet. Und drei Eigenschaften sollten die Befragten wählen, die eine Stadt nicht auszeichnen. Und das war ganz interessant, weil man hier wirklich sieht, dass völlig unterschiedliche Wahrnehmungen von Städten existieren. München beispielsweise wird als konservativ und bieder wahrgenommen. Berlin wird als multikulturell und dynamisch wahrgenommen. Es ist ganz interessant zu sehen, dass diese Zuschreibungen oft etwas mit einer Realität zu tun haben, aber nicht immer. Es ist interessant, dass München einen doppelt so hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund hat als beispielsweise Berlin, wird aber nicht als multikulturell wahrgenommen, Berlin hingegen schon.
Ob das heißt, dass in München die ausländischen Einwanderer besonders unauffällig sind, also besonders integriert? Andere deutsche Städte wurden übrigens auch abgefragt. Essen galt als nicht schön, aber fleißig, Frankfurt als aggressiv. Mit solchen Anfangsaussagen können die Wissenschaftler anschließend weiter in die Tiefe gehen und auf mehreren Ebenen forschen. Zum Beispiel ist es doch interessant, welchen Einfluss eine große Universität auf eine Stadt hat, wie die LMU auf München.
Wobei ich sagen würde, es gibt so Kleinstädte wie Marburg oder Tübingen, wo die Unis so wichtig und zentral sind, dass sie ja fast der Hauptarbeitgeber sind und eine Stadt noch viel stärker prägen als in einer Stadt wie München, die dann auch große Betriebe wie Siemens und BMW hat und die ganze Landesverwaltung und solche Dinge. Da ist die Universität nichtsdestotrotz extrem wichtig. Aber es sticht nicht so hervor, weil München eben doch eine große Stadt ist. Das heißt aber nicht, dass die Bedeutung nicht gegeben ist. Und ich würde mir ja oft wünschen, dass diese Bedeutung auch mehr erkannt wird.
Ein Projekt gibt es noch in der Stadtforschung, das ich unbedingt erwähnen möchte. Es heißt Sounds Like Munich. Wenn nämlich München sich von Berlin unterscheidet, dann müsste sich das auch in der Musik abbilden, so die These.
Zum Beispiel reicht das vom Klang der Glocken in der Stadt, über die übrigens eine viel größere Rolle spielen, als man meint, wenn man bei Leuten genauer nachfragt und die nachdenken, dann kommt das dann raus, über solche Sachen, wie nehmen eigentlich Blinde den Klang einer Stadt wie München war, bis dann zu den, würde ich sagen, vielleicht typischeren Sachen, zu Musikszenen, dass man sich zum Beispiel diese neue Volksmusik anschaut, die jetzt mit so Bands wie La Brassbanda besonders populär wird, wo es aber natürlich noch einige andere Sachen gibt, bis hin zur Clubkultur, wo verschiedene Clubs, wie das jetzt gerade geschlossene Excess oder das Pimpernel oder wie die alle heißen, angeschaut werden und geschaut wird, was zeichnet die aus, ist das typisch für München. Bis hin natürlich auch zu Musikgenres wie Klassik.
Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, daher hält Moser endgültige Schlussfolgerungen vorsichtig zurück. Aber eine hat er dann doch rausgerückt.
In München gibt es den Studentenrap. Das sind die Leute, die Abitur haben und studiert haben und eine ganz spezifische Form haben, während es dann in anderen Städten, wie meinetwegen in Berlin, eben eine stärkere Rap-Szene gibt, die auch wirklich aus den, wie soll ich sagen, Vorstädten kommt, würde man in Paris sagen, die halt einer anderen sozialen Herkunft beispielsweise sind.
Das passt jetzt ganz gut. Weg von München, weg von der Stadt generell, hin zum Thema Migration. Das Institut hat eine Gesprächsreihe veranstaltet unter dem Titel No Integration – kulturwissenschaftliche Gespräche zu Migration und Integration. Man merkt sehr schnell, dass Moser den Begriff Integration und vor allem seine Anwendung nicht mag.
Das Dilemma liegt halt ein bisschen daran, dass unter Integration etwas verstanden wird, was eher einer Akkulturation gleicht, dass man also will, dass Migrantinnen und Migranten, die hierher kommen, sich in die Gesellschaft, so wie sie hier existiert, integrieren. Dabei zeigt uns ja die Realität, dass das ganz anders läuft, dass nämlich schon längst hier Mischverhältnisse entstanden sind, die, so wie die Migranten eben unsere Stadt oder insgesamt Deutschland oder die europäischen Gesellschaften beeinflusst haben. Es gibt aber einen sehr starken Strang in der politischen Debatte, die das gar nicht wahrnehmen wollen und nach wie vor darauf beharren, dass es hier sozusagen eine Form von Leitkultur gibt und wer hierher kommt, müsse sich dran anpassen. Wir würden aber einen Integrationsbegriff eben stark machen, der davon ausgeht, dass es um die Teilhabe an den gesellschaftlichen Verhältnissen geht, um gleiche Rechte. Natürlich immer alles, das muss man heutzutage ja leider immer dazu sagen, unter den rechtlichen Bedingungen, die unser Grundgesetz vorgibt.
Das ist in anderen Ländern, ich dachte gerade so an Amerika, wo es dann Chinatown gibt und Little Italy und so weiter, noch viel ausgeprägter, dass man dann so einzelne Viertel hat, die, in denen eine Ethnie sich dann sammelt, wo man dann auch gar nicht mehr die Landessprache beherrschen muss, um sich da wunderbar zurechtzufinden. Mhm. Das ist ja ein Unterschied, das gibt es in Deutschland weniger, in Berlin so ein bisschen, aber in München jetzt nicht wirklich, außer die Hauptbahnhofgegend so ein bisschen.
Ja, also in dieser Einheitlichkeit, wie es das manchmal in US-amerikanischen Großstädten gibt, gibt es hier schon gar nicht. Wenn hier jemand das Schlagwort von Parallelgesellschaften in den Mund nimmt, dann kann man nur lachen. Ja. Ich glaube überhaupt, dass das Problem ein bisschen, wenn man davon redet, ein bisschen falsch aufgestellt ist. Natürlich kann man nicht leugnen, dass es Probleme gibt. Es gibt große soziale Probleme und diese sozialen Probleme werden kulturalisiert. Die Gastarbeiter, die man angeworben hat, waren natürlich auch aus einer Arbeiterschicht oder oftmals auch ungelernte Arbeiter und wenn sie dann in vergleichbare soziale Schichten und Milieus in Deutschland selbst schauen, dann haben sie auch ähnliche Entwicklungen, was Problemlagen anbelangt. Das ist das eine. Wo man in Deutschland aber schon geschickter war durch die Stadtentwicklung war, dass man eben auch gezielt, gerade auch in München, versucht hat, das zu vermeiden, dass sich alle Leute in gewissen Vierteln versammeln. Wobei man insgesamt ja auch aufpassen muss, wie man das immer beurteilt, weil der deutsche Stadtsoziologe Hartmut Heusermann hat ja zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass das natürlich denen, die neu kommen, auch Sicherheit gibt, wenn sie in Viertel gehen, wo schon Leute ihrer Herkunft wohnen. Sie tun sich mit der Sprache schwer, sie finden dann Leute, die ihnen helfen, die wissen, zu welchen Ämtern man muss, was man machen muss. Also das ist auch nicht nur negativ zu sehen. Vor allem muss man ja auch sehen, dass es diese segregierten Viertel, wo sich Migrantinnen und Migranten bündeln, ja auf der anderen Seite auch gibt. Es gibt ja auch die segregierten Viertel der Wohlhabenden, die sich untereinander treffen. Das ist aber für niemanden komischerweise ein Problem, dass die sich abschotten und auf der anderen Seite ist es sehr wohl ein Problem.
Das scheinen Sie gerne zu machen in dieser Disziplin. Mit gleicher Perspektive auf unterschiedliche Phänomene schauen oder mit unterschiedlichen Perspektiven auf gleiche Phänomene blicken. So sieht man dann manches klarer, auch die Zukunft.
Ja, die Vision eines optimalen Miteinander, ja, das ist, dass die Menschen friedlich und im Wohlstand in einer demokratischen Gesellschaft zusammenleben und tolerant für die verschiedenen kulturellen Äußerungen sind, die Menschen mitbringen.
Da sind wir wieder bei der Frage, was ist typisch deutsch und typisch türkisch? Kann das ein Junge, dessen Großeltern aus der Türkei nach Deutschland kamen, noch so deutlich auseinanderhalten? Muss er das?
Wir suchen aber noch immer so nach Eindeutigkeit, auch nach nationaler Eindeutigkeit, nach ethnischer Eindeutigkeit, die es in dieser Form gar nicht gibt, wahrscheinlich gar nicht gegeben hat, außer in den Visionen von sehr nationalistischen Menschen.
Es ist der ewige Gegensatz, den auch ich aus meiner Familie kenne. Mein Vater kam vor über 40 Jahren nach Deutschland. Er bewahrt seine Kultur, seine Muttersprache, seine Traditionen. Ich bin in Deutschland geboren. Für mich ist all das abstrakt und wenig greifbar. Umso seltsamer ist es für mich dann, wenn andere in meinem Alter unter sich bleiben. Menschen heiraten mit der gleichen Herkunft, um diese Herkunft zu bewahren. Die Kinder in spezielle Schulen schicken, damit sie die Sprache und Schrift lernen. Aber würde ich es nicht genauso machen, wenn ich zum Beispiel nach Australien auswandern würde? Meine dann deutsche Herkunft mitnehmen und pflegen?
Selbst bei denen, die versuchen, an ihrer Kultur festzuhalten, muss man auch zweimal hinschauen. Das heißt ja nicht, dass sie nicht integriert sind. Es gibt ja immer diese ganz trivialen Beispiele bei den Fußballweltmeisterschaften, wo zum Beispiel viele aus der Türkei stammende Menschen immer zur Türkei halten, wenn die mitspielen, aber gleichzeitig auch zu Deutschland, also wo so ganz neue identitäre Formen auch irgendwie entstehen.
Ich glaube, wir machen es uns da oft zu leicht. Mich würde es ja schon interessieren, was aus mir würde, wenn ich jahrelang oder jahrzehntelang in einem anderen Land, einer anderen Kultur leben würde. Würde ich plötzlich im Dirndl herumlaufen, was ich hier nie tue? Würde ich selber Brot backen, damit es schmeckt wie in Deutschland? Würde ich mir eine riesige Satellitenschüssel aufs Dach montieren, um RTL und Sat.1 sehen zu können?
Und es ist ja auch absolut legitim, dass man auch irgendwelche Verknüpfungen zu seiner Herkunft hat. Auch ich stamme nicht aus Deutschland und habe gewisse Affinitäten und fühle mich trotzdem hier sehr wohl.
Sind Sie integriert?
Man sagt immer so.
Manchen wird ja dann fast schon nachgesagt, Sie seien dann deutscher als die Deutschen sozusagen.
Das könnte vielleicht auch passieren, aber das ist bei einem Österreicher schwierig.
Und so schließt auch diese Tonspurforschungsepisode. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auf die Entdeckungsreise durch dieses Institut zu gehen. Und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dahin, frohes Forschen wünscht Anne Grubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.